Haben uns ein bisschen mit der Funktion des Endschreibens beschäftigt. Ich habe euch ganz kurz so verschiedene Ansätze, wie man dieses Endschreiben auslegt, euch kurz, ganz kurz angesprochen. Ich möchte mich nicht zu arg vertiefen, möchte aber aus, ja, fast schon aus, ich möchte euch mal was zeigen, was manche, wie sie innerhalb der Sendschreiben, wie sie das Volk Israel darin sehen, also wie sie das so runterbrechen. Zum Beispiel sagen manche, Ephesus repräsentiert die Zeit der Verlobung Israels. Dafür steht Ephesus. Dass Smyrna Israels Prüfungszeit während der Wüstenwanderung sein soll. Dann ist Pergamon Verführung Israels durch Bileam, liegt nah. Dann Götzendienst zur Zeit Könige Israels, das ist Thyatira. Sardes ist dann die Zeit der Wegführung des Nordreichs. Und Philadelphia, Glanzzeit Israels unter David und Salomo. Das ist Salomo und David ist Philadelphia. Und die Zeit der Wegführung Judas, so Zerstreuung und Zerfall. Kleine Propheten, das ist Laodicea. Also das sind die Versuche, das stark aufs Volk Israels zu begrenzen bzw. zu reduzieren. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Jetzt ist Folgendes. Der nächste Punkt, den ich euch mit euch besprechen möchte, ist der. Auch darum, da gibt es verschiedene Meinungen. Ich halte es jetzt nicht für so wichtig oder dass wir da zu arg tief hineingehen. Und es ist die Art des Aufbaus der einzelnen Sendschreiben. Ich habe wirklich einige Kommentare gelesen und interessanterweise in jedem Kommentar gibt es eine andere Gliederung, wie die Sendschreiben aufgebaut sind. Was ich damit meine ist, wie jeder Sendschreiben aufgebaut ist. Wir haben gemerkt beim Lesen, es gibt bestimmte Dinge, die sich immer wiederholen. So ganz klassisch, dem Engel der Gemeinde, Ephesus schreibe. Dies sagt der und so weiter. Gell? Das heißt, das wiederholt sich jedes Mal. Und diese Wiederholung ist dann der Grund, warum man denkt, okay, gibt es einen formalen, eine Form, wie jedes Sendschreiben aufgebaut ist. Und das lieben Theologen. Sie lieben Form und Gattung. Es ist ganz stark geprägt und verankert übrigens in der liberalen Theologie, dieses Form und Gattung. Das heißt, dass man einen Text, eine Form und eine Gattung, darf ich schon sagen, fast aufstülpt und sagt, und dann mit dieser Form und Gattung sagt, okay, welche Funktion hat es? Hat es einen Briefstil? Zu welcher Zeit wurde dieser Briefstil so gebraucht? Man versucht zum Beispiel anhand der sieben Sendschreiben oder eine Form zu entwickeln und sagt, das ist eine Form, so hat man früher Bündnisse geschlossen. Und dass so jeder Brief ein Bund darstellt. So ein orientalischen Bund hat bestimmte Merkmale. Und so versucht man in den Sendschreiben diese Form zu finden. Ich liebe das, wenn ich merke, dass der Geist Gottes sich nicht greifen lässt. Ich mag das. Man merkt, es gibt eine Struktur, man merkt, es gibt Dinge, die sich wiederholen und will man es fassen und ist man kurz davor, es zu fassen und schon entschwindet es einem. Ich mag das. Mein Lehrer, ich kann mich erinnern, als junger Spund noch im Studium, sprach ich mit ihm über die Offenbarung und da sagt er mir, und das, ich halte ihn für sehr fähig, sagt der Willi, ich war kurz davor, für mich die Offenbarung sozusagen zu entschlüsseln bzw. aufzuteilen und ein Bild. Und als ich kurz vorm Ende war, habe ich gemerkt, passt doch nicht. Dann ist es ihm wieder entglitten. Weißt du, man strukturiert, man gliedert, dass man denkt, ah so, und dann kommt etwas, man denkt, das passt jetzt gar nicht. Es ist, die Sendschreiben, es gibt ein Muster, es gibt bestimmte Dinge, die sich wiederholen. Der Punkt ist aber, genauso viele Dinge, wie sich hier wiederholen, gibt es auch Unterschiedlichkeiten innerhalb des Sendschreibens. Und das macht es schwierig, da so eine Chronologie oder zu sagen, wie soll ich sagen, das haben alle gemeinsam. Und es fast in jedem Kommentar bringt, ist vernünftig, ist okay, ich habe auch eine gewisse Art des Aufbaus, ich zeige es euch gleich. Jeder versucht zu sagen, okay, was taucht alles auf? Und ich habe gefunden von 6, 5, 10, 12, 24 Punkte, die die dann in der Gliederung sozusagen auftauchen. Was meine ich damit? Lange Rede, kurzer Sinn. Folgendes. Aufbau der Sendschreiben. Schaut mal. Ich, wenn ich natürlich eine siebenfache Gliederung finde, juble, weil ich einfach die Zahl toll finde. Muss ich ehrlich sagen, dass ich die siebenfache Gliederung in den sieben Sendschreiben nicht finde. Nicht zwingend. Und das ist auch nicht so wichtig. Es gibt sieben Sendschreiben. Das ist definitiv Fakt. Da kann ich nicht drehen. Aber da kann ich drehen und machen. Ich kann daraus sieben machen. Das ist... Auch wenn ich hier rumkaue und Alfred Angst hat, dass er die Offenbarung im Himmel beenden wird. Ich will euch trotzdem nicht nur inhaltlich weitergeben, ich möchte euch Handwerkzeug an die Hand geben. Es gab eine Zeit, zum Beispiel zu der Zeit Spurgeons, da war Rhetorik und die Art, wie man predigt, das war... Man hat die Männer bewundert, die so genial gepredigt haben, die tolle Gliederung haben. Gliederungen haben eine große Rolle gespielt. Und wer eine super Gliederung in einem Text gefunden hat, boah, der kann den Text so gut gliedern. Und aus dieser Begeisterung fing dann an, dass man alles gegliedert hat, ob es im Text stand oder nicht. Man hat künstlich dann die Gliederung in Texten aufgezwungen, nur damit man gelehrt und brillant geklungen hat. So, das war eine, so wie man, ihr versteht, was ich meine, ja? Und ich sehe, die Bibel gibt uns Gliederung, der Text gibt mir Gliederung. Aber wo der Text mir keine Gliederung gibt, dann kann ich nicht eine aufzwingen, nur weil ich gerne hätte. Ich sage so, schön wäre es, sieben Gemeinden und dann innerhalb der sieben Gemeinden nochmal sieben Punkte. Wäre schön. Ich kann welche das machen, aber ich kann daraus auch nur vier machen. Ich kann auch daraus 24 machen. Ich mache euch ein Beispiel. Hier ein Vorschlag meines Lehrers, also vom BSK, Bernhard Knies, von dem habe ich das noch als Beispiel. Der Befehl an die Engel, eine Gemeinde zu schreiben, das ist der erste. Also das findet sich überall wieder. Der Befehl ist dann, dem Engel der Gemeinde schreibe. Ja? Zweitens, Christi Selbstbeschreibung, die sich aus der Beschreibung in dem Kapitel 1 ableitet. Auch das macht Sinn. Ja? So. Jetzt kam nur als Beispiel. Jetzt kann ich aber sagen, das ist ein Punkt oder das sind zwei. Ich kann sogar noch vier machen. Das machen manche auch vier. Ich habe das Beispiel nicht da. Nur, schlag mit mir Epheser sein Schreiben auf, Offenbarung 2. Was ich damit meine, ist Folgendes. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Doppelpunkt, seht ihr das? Und dann sagt, was? Die sagt, der die sieben Sterne in den Rechten hält, der in der Mitte der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das kann ich sagen, okay, das wiederholt sich immer, das ist ein Punkt. Schreibe, was? Dies sagt der. Okay, so. Ich kann es auch aufschlüsseln und sagen, das sind zwei Dinge. Erst der Befehl, dann die Selbstbeschreibung. Ich kann sagen, das ist die Einleitung, auch als eins. Beides stimmt. Und von daher, jede Gliederung jetzt auf 7 oder auf 24 oder rauszukommen, ist in diesem Punkt irrelevant. Irrelevant, ja. Ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Wir wollen nur wahrnehmen, was gibt's, was wiederholt sich nicht. Wir gehen weiter. Lob der guten Werke der Gemeinde. Nein, das ist nicht von Bernhard Knies. Entschuldigung, Bernhard. Ja, das mache ich euch als Beispiel. Das ist nicht von ihm. Das ist von Biel. Genau. Alternativ lese ich euch das gleich vor. Also, dann Lob der guten Werke der Gemeinde. Drittens. Das heißt, wird meistens eingeleitet, ich kenne. Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne dein Ausharren. Das ist dann, und du hast bewahrt, hast gelitten. Dann kommt aber auch eine Anklage aufgrund einer Sünde. Das ist dann meistens eingeleitet mit dem Aber ich weiß. Oder Aber du hast. Und dann mich verleugnet oder die ertragen oder du hast die bei dir sind und so weiter. Das wird dann, ist dann folgt eine Anklage. Ermahnung, Buße zu tun, verbunden mit einer Warnung des Gerichts oder einer Ermutigung. Also das ist dann, tue Buße. Und dann manchmal folgt eben dann siehe, ich werde dich bewahren oder und so weiter. Der Bußruf ist verknüpft mit Verheißung, mit Ermutigung, mit Stärkung oder so. Ja? Oder eben Ermahnung. Und das ist dann fünftens, dann folgt Ermahnung, die Wahrheit der wahrgenommenen Botschaft wahrzunehmen. Wer ein Ohr hat, der höre. Das ist das Klassische. Das ist auch sehr charakteristisch, das taucht auf. Und dann Verheißung für die Überwinder. Das ist, wer überwindet, der wird das und das erben. Das sind jetzt, das ist sieben. Jetzt weiß ich, das ist Biel. Und Biel ist dann ein guter Mann. Und er liebt die Zahl sieben auch wie ich. Und von daher verstehe ich es. So kann man es gliedern. Das heißt, der Punkt ist aber der. Du findest jetzt kein, du kannst nicht sagen, in allen sieben Sendschreiben ist genau alles dabei. Und versuchst du das jetzt in allen Sendschreiben so zu finden, dann kommst du an die Grenze und sagst, da finde ich es nicht, da finde ich es ein bisschen anders. Ich habe euch gezeigt, dass Thyatira da komplett rausspringt aus dem Muster. So, das ist schwer mit zu sagen, das ist der Aufbau Sendschreiben. Wird aber oft so proklamiert oder gelehrt. Du sagst, Sendschreiben haben einen geregelten Ablauf. Und ich sage, nein, haben sie nicht. Es ist schwierig, da das zu tun. Bernhard Knies sagt, es ist erstens Schreibbefehl, Empfänger, Zielort, Selbstdarstellung Christi. Allein in den ersten Versen hat er vier Punkte, das meine ich. Und dann Zustandbeschreibung von der Gemeinde, Lob, nicht bei allen erwähnt, Zustandbeschreibung, Tadel, nicht bei allen erwähnt, Bußruf, nicht bei allen erwähnt, Drohwort, nicht bei allen erwähnt, Zuspruch, nicht bei allen erwähnt, Merkspruch, nicht bei allen erwähnt, Überwinderspruch. So. Das ist deine Gliederung und du merkst das nicht bei allen. Warum lese ich hier vor? Zeigt euch, das sind die Versuche wahrzunehmen. Was finden wir in diesen? Ja. Und bestimmte Dinge sind da, manche sind bei den anderen nicht dabei. Okay. Also, das heißt, wenn wir die Sendschreiben uns anschauen, dann gucken wir uns einfach an, was steht da. Was wiederholt sich, was wiederholt sich nicht. Ich habe auch das gemacht und untypischerweise nicht mit sieben Punkten gegliedert. Einfach nur, damit es mehr auf die Folie passt. wegen der Übersicht halber. Sonst hätte ich das gern noch viel spezieller aufgegliedert. Habe es aber nicht gemacht. Ich möchte euch zeigen, als Beispiel an dem ersten Sendschreiben, mit welchem Muster oder wie ich vorhabe mit euch das durchzuarbeiten und anzuschauen. Und zwar folgendes. Die Folie will, dass ich schon viel weiter bin, als ich will. Ich zeige euch ganz kurz, nach welchem Muster ich das machen möchte. Also, zuerst nehmen wir uns jedes einzelne Puzzleteil an und schauen es an, nehmen es wahr. Diesen ein Teil von diesem siebenarmigen Leuchter, es ist ein Teil von der Gesamtbotschaft, die gilt und das ist, es geht um die sieben Gemeinden. So das, und folgendes, das erste ist, die sagt der. So, es beginnt mit dieser Aussage, Jesus spricht, Jesus offenbart sich, Jesus teilt sich als erstes mit, dass er es an den Engel sagt und so weiter, inhaltlich. Deswegen habe ich, die sagt der, Punkt, Punkt, Punkt und dann kommt was. Bei jeder Gemeinde anders, aber das ist etwas, was immer wieder auftaucht, und zwar in jedem Schreiben. Dies sagt er. Was dann als nächstes, ich kenne deine, Punkt, 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 aber ich habe. So, auch das finde ich, ich bin durchgegangen und gesagt, das sind Dinge, die sich wirklich wiederholen. Ich habe blau, meine Bibel genommen, blaue Farbe und dann meine Predigt für morgen und habe dann blau angestrichen, wo, und ich merke, dann gehe ich durch, okay, das steht überall drin. Also das, da kann ich nicht sagen, dass da und da fehlt es nicht. Das heißt, Jesus stellt sich vor und dann sagt er, ich kenne. Und allein das ist ja schon eine gewaltige Aussage. Ich weiß, ich kenne. Ja? Ich kenne deine Werke, das ist Ephesus, ich kenne deine Bedrängnis, Smyrna. Ich weiß, wo du wohnst, Pergamon. Ich kenne deine Werke, Thyatira. Ich kenne deine Werke, Sardes. Ich kenne deine Werke, Philadelphia. Ich kenne deine Werke, Laodicea. Da es in Bedrängnis und wo du wohnst, ich weiß, deswegen habe ich, ich kenne. Jesus weiß, er kennt, er weiß Bescheid. Und dann aber kommt, aber ich habe. Oder aber. Es gibt eigentlich dann immer wieder ein Aber. Und dieses Aber kann sowohl positiv, sogar auch negativ, also negativ, meistens negativ, kann aber auch positiv sein. Aber du hast solche, die nicht. Ja? Also das heißt, Jesus sieht etwas, in den meisten Fällen sieht er zuerst einmal, oder in, er sieht erstmal, und er sieht jetzt, wenn er etwas Gutes sieht, dann sagt er, aber ich sehe auch das andere. Dann sieht er das an, also etwas Schlechtes sagt, aber ich sehe auch das Gute. Und das ist, was sich in allen Briefen findet. Jesus sieht seine Gemeinde ganzheitlich. Warum sieht er sie? Weil er inmitten der Gemeinde wandelt. Er hat sie nicht verlassen. Er ist in der Mitte der Gemeinde. Er kennt sie, er sieht alles. Er ist der Allmächtige, er ist der Gegenwärtige. Ich kenne deine Werke. Und dann kommt, sag mal, Menschenskind. Nächstes Mal werde ich mir das besser. Dann kommt Folgendes. Der Bußruf, ja. Auch ich will nur sagen, wie ich durchgehen werde. Das ist jetzt, deswegen meine Vorrede von vorhin, das ist jetzt kein Muster, dass ich sage, so und nur so. Weil wir haben Variationen, ja. Ich zeige euch, wie ich durchgehen werde. Das ist exemplarisch. Ich werde von Gemeinde zu Gemeinde euch so ein paar Punkte geben. Und anhand dieser Punkte werden wir den Text erarbeiten. Jetzt kommt dann, wer ein Ohr hat, der höre und wer überwindet. Das ist der Aufruf und die Verheißung, die da folgt. Also ich habe jetzt 4 Punkte mal genommen anhand dieser, in dem Fall, Ephesus. Okay, das wird variieren von Brief zu Brief. Und so werde ich mit euch das ein bisschen durcharbeiten. Was ich euch zeigen möchte, ist Folgendes. Es hat einen inhaltlich, hat es eine Logik oder einen geistlichen Sinn. Und zwar Folgendes. Die Beschreibung von dem, der das sagt, hat was mit dem zu tun, was er sieht. Also wenn Jesus sagt, ich kenne, oder das sagt der die 7 Sterne in seiner Rechten hält und der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt, wenn er das sagt, dann hat es einen direkten Bezug zu dem Zustand der Gemeinde. Die Vorstellung Jesus seiner Person oder des Aspektes seines Wesens und Handelns hat was mit dem Zustand der Kenntnis Jesu mit der Gemeinde zu tun. Er bezeichnet sich bei jeder Gemeinde ja anders. Nicht, dass er anders ist, sondern er sagt, ich weiß, wie es dir geht, ich weiß, wo das Problem ist und darum, ich bin der das Problem behandelt. Ich bin der das korrigiert, ich bin der das reinigt und heiligt. Ich trete auf, ich weiß, du hast ein Problem mit meinem Zeugnis, ich weiß, du hast ein Problem mit meiner Liebe, ich weiß, du hast ein Problem mit der Lehre, ich weiß, du hast ein Problem mit den Irrlehrern. Und dementsprechend, ich weiß, du hast ein Problem mit Unterordnung, ein Problem mit Rebellion und wie auch immer. Und er tritt so auf, als der, das sagt, die sagt der, dieses der hat was mit dem Inhalt hier zu tun. Und das ist weit wichtiger zu verstehen, als was ist der historische Hintergrund von Ephesus. Versteht ihr? Nur als Beispiel. Wir wissen, dass in Ephesus der Tempel schlechthin hinstand. Von der Diana. Und für was war sie die Göttin? Fruchtbarkeit, Liebe. Gab Prostitution, Eros, ja. So viele Prostituierte, viel Götzendienst bestand unter anderem in sexueller Unmoral. Ja? Man könnte sagen, darum spricht Jesus, du hast die erste Liebe verlassen. Versteht ihr, was ich meine? Dass der Tempeldienst, die Königin der Liebe, Diana, das, was hat mit dem Hintergrund mit Ephesus, darum ist jetzt das Thema der Liebe jetzt hier an der Reihe. Ich sage, das ist nicht das entscheidende Verständnis zu, dass da ein Tempel für eine Liebesgöttin stand. Das Thema der Lieblosigkeit und der Liebe ist nicht, wir leiten es nicht von einem Götzendienst ab, sondern wir leiten es aus der Schrift und von der Person Christi ab. Nochmal, das kann sein, dass an manchen Stellen es vielleicht uns verständlicher macht, aber das ist niemals der Schlüssel. Ihr versteht, was ich meine. Also, die Aussage Jesu, wer er ist, müssen wir rausfinden jedes Mal, oder gibt uns einen Deutungsgrund oder Horizont zum Zustand der Gemeinde. Wir müssen fragen, warum nennt er sich bei Ephesus so und nicht anders? Warum sagt er zu Ephesus, ich bin der, die Sterne in der Hand hat und inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt? Warum sagt das der Ephesus-Gemeinde? Was ist das Problem bei ihnen? Wie will er helfen? Ja, wie soll das helfen, zu Buße tun, dass sie wissen, er wandelt in der Mitte der Gemeinde? Ja? So, das hat was, das ist der Schlüssel. Könnt ihr mir folgen? Und damit könnt ihr dir schon selber auslegen. Bin ich sicher. Jetzt kommt das Nächste. Der Punkt ist, die Situation ist verknüpft natürlich einen Bußruf. Das heißt, das, was er weiß, positiv wie negativ, in dem Fall ist es negativ, fordert einen Bußruf. Und der Bußruf muss natürlich sich aus der Situation ergeben. Ich muss verstehen, wenn er sagt, tu Buße und tu die ersten, lass uns Ephesus nochmal lesen, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Wir müssen diesen Bußruf angucken und sagen, was, wenn er sagt, zum Beispiel, denke daran, an was? Der Bußruf beginnt mit was? Denke. Erinnere dich. Denke daran, und zwar wovon du gefallen bist, vor was ist sie gefallen, und tu die ersten Werke. Was haben die ersten Werke mit diesem Ich kenne dich zu tun? Ja? Also von welchen ersten Werken ist hier die Rede? Da gibt es eine logische Verbindung oder theologische Verbindung. Eigentlich schön, gell? Theologisch. Gott, der logisch ist. Und jetzt folgt Folgendes. Das ist jetzt auch so schön. Das mag ich. Jetzt passiert Folgendes. Der Gedanke geht weiter. Und dann sagt, und wenn du Buße tust, dann gibt es Konsequenzen. Und dann kommt, wer ein Ohr hat, also wer aber hört, wer in der Lage zu hören ist, wer es annimmt und dementsprechend überwindet, was falsch ist, wer überwindet, da gibt es eine Verheißung. Und zwar ist die Verheißung, diese Verheißung hat was mit dem zu tun, genauso wie er sich vorgestellt hat. Schaut mal, die Verheißung hat, wenn Jesus ihn verspricht, aber dies hast du, dass du deine Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Wer überwindet, werde ich geben vom Baum des Lebens, welcher im Garten, im Paradies Gottes steht. Das heißt, die Verheißung des Paradieses und dem Baum des Lebens hat was mit dem Inhalt zu tun, wenn er ihn verspricht. Die Frage ist, warum verspricht er jetzt den Baum des Lebens? Wir können so sagen, guck mal, es gibt 7 Segnungen. Wenn man all die 7 Verheißungen nimmt, können wir sagen, guck mal, das ist alles, was die Gemeinde erben wird. Ja? Das heißt, Ephesus ist nicht, sagt, hey cool, wir haben einen Baum, und die anderen sagen, cool, aber wir haben einen Stein, und jeder hat halt einen Teil von diesen Segnungen. Sondern alle bekommen alles. Aber in Ephesus wird explizit vom Baum des Lebens die Rede. Warum? Und ich sage, das hat was mit der Selbstoffenbarung Jesu zu tun, wer er ist, und hat was mit dem Zustand der Gemeinde ist, wo das Problem ist. Und denen sagt er als Motivationen, was sie bekommen, um es überwinden zu können. Die Frage, die sich stellt, was hat dieser Baum mit den Engeln und mit den goldenen Leuchtern zu tun? Versteht ihr, was ich meine? Es gibt manche Stellen, die sind nicht so offensichtlich, und bei anderen ist es sehr klar. Ich mache euch ein Beispiel. Geht mal zu Smyrna. Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, die sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Was ist das für eine Selbstoffenbarung? Was sagt Jesus ihnen? Wer ist er? Der den Tod überwunden hat, richtig? Der Lebende, der den Tod überwunden hat. Dann heißt es, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, und du bist aber reich. Was ist das Problem von Smyrna? Oder was für eine Situation leben sie? Verfolgung. Und sie kann sogar wohin gehen? Schaut mal, Vers 10. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Ja, sie können sogar sterben in diesen 10 Tagen. Und wie hat Jesus sich ihnen aber vorgestellt, als der Letzte, der tot war und wieder lebendig ist? Versteht ihr den zusammen, warum er ihnen das sagt? Und jetzt schaut mal, was die Verheißung ist, Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was den Geistlichen Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird kein Schaden erleiden von dem? Von dem zweiten Tod. Hier, ich bin dankbar für die Philadelphia und für Smyrna, weil an ihnen wir es einfacher die Prinzipien verstehen können. Das ist sehr deutlich. Bei anderen ist es nicht so deutlich. Jesus sagt, ich habe den Tod überwunden. Du hab keine Angst zu leiden, denn ich schenke dir Leben. Versteht ihr das? Ganz grob zusammengefasst. So hat die Beschreibung, wer das sagt, was mit dem Zustand der Gemeinde zu tun. Und die Verheißung hat was mit dem Zustand der Gemeinde und der Beschreibung des Verheißenden zu tun. Das ist die Logik. Weit mehr als geschichtlich irgendwo jetzt wir verankern müssen. Darin ergibt sich das Verständnis, warum sagt das Jesus was. Hilft das euch? Und das ist, in dem Moment, wo man sowas dann hat, so einen Schlüssel, dann will man den, dann arbeitet man, dann will man gucken, okay. Und dann gibt es natürlich jetzt bei Ephesus, dann stelle ich mir ja, was hat der? Ich greife vor, in meinem Gedanken will ich immer so schön strukturiert durchgehen, nichts vorher sagen, was ich später sagen sollte. In der Praxis funktioniert es nicht. Neulich habe ich in Stuttgart unterrichtet, war Apostelgeschichte. Und die müssen immer so ein Feedbackbogen schreiben. Ja, über den Lehrer bewerten. Ich weiß schon, was kommt. Ja. Wisst ihr, was immer kommt? Ja, ich. Keine Struktur. Und jetzt habe ich neu einen Brief bekommen. Also so eine Bewertung. Und dann lese ich und dann schreibt diese Person, was sie alles gelernt hat, was sie verstanden hat, wo sie motiviert ist und was sie anwenden will. Und ich lese das Ding. Boah, voll gut. Ja, ich bin so dankbar gewesen, dachte ich, guck mal, alles verstanden, für mich Ziel erreicht vom Kurs. Was ich ihnen beibringen wollte, hat sie alles schön auf dem Blatt geschrieben, dachte ich, voll da. Und dann Kritik, Unterricht war nicht verständlich, die Struktur war nicht da, man konnte nicht folgen. Dann dachte ich, Herr, wenn dabei aber das rauskommt, Gott sei Dank. Ja, ich dachte, okay, aber wenn du doch alles verstanden hast. Ja, noch mehr Struktur. Ja, und noch die Exkurse und so. Ja, das ist so meins. Also wie gesagt, ich mache mir echt Gedanken, aber nicht immer kriege ich es hin. Wie kam ich darauf? Ja, ich euch ein Beispiel zu geben. Genau. Also, dann überlege ich mir. Ich verstehe das Prinzip. Ich merke, da wiederholt sich. Ich merke, wie wir die Sendschreiben auslegen müssen. Was sind für mich die Schlüssel? Die Person Jesu ist der Schlüssel. Das ist das Schöne. Seine Wesenseigenart ist der Schlüssel. Und dann frage ich, und dann lese ich, okay, Leuchter. Er ist in der Mitte der sieben goldene Leuchter. Und er verheißt ihn am Ende den Baum des Lebens. Jetzt von unserem Anrushweg. Was haben wir heute Morgen schon, kann ich sagen, angeschaut? Den siebenarmigen Leuchter, gell? Mhm. Habt ihr nochmal ihn vor Augen? Ja. An was erinnert er euch? An einen Baum. Das ist ein Baum. Darum hat er Blüten doch, oder? Ja. Mandelblüten, Knospen. Das heißt, der Baum des Lebens ist zugleich der siebenarmige Leuchter. Was sind sie nicht? Die sind gerade kein Leuchter. Aber er verheißt, wenn sie überwinden, dann kriegen sie sogar den Leuchter schlechthin, den Baum. Das sind die Zusammenhänge. Wenn ich verstehe, dass dieser siebenarmige Leuchter eigentlich ein Baum ist. Und dann geht eine Tür auf. Dann verstehe ich, warum es heißt, diese zwei Bäume sind die zwei Zeugen, die von dem Herrn stehen. Und dann kommen Bäume und Zeugen und Leuchter auf. Und dann merkt man, die ganze Thematik, die ist immer die gleiche. Geist, Baum, Zeugnis, Leuchter, Gemeinde, Bibel, Jesus. Das sind immer die Themen, die immer zusammenkommen. Und wie viele Bibelstellen fallen mir jetzt dann spontan ein? Einige, die ich jetzt in dem Zusammenhang mit Ephesus und mit ihrem Zustand dann mir anschaue und dann verstehe, wo liegt das Problem. Könnt ihr mir folgen? Schön. Auch wenn ihr uns strukturiert. Okay, also jetzt noch eine Sache. Jetzt noch eine Sache. Ich glaube, wenn ich das drücke, passt ja. Also, guck mal. Das, was am Anfang steht, nimmt immer Bezug, also einen Rückwärtsbezug auf das, was vorher gesagt worden ist. Das heißt, die Vision von Jesus, der inmitten der sieben Goldenen ist, Leute, nimmt, also das sagt der, da geht es in der Offenbarung zurück. Die ganzen sieben Sendschreiben erklären uns die Vision von Jesus Christus. Jesus sagt, nachdem Johannes ihn sieht, sagt Folgendes: Ich bin der Letzte und der Erste. Ich war tot, ich bin lebendig. Schreib auf, das Geheimnis ist Folgendes: Da sind Engel, da sind die Gemeinden. Fertig. Und dann denke ich, ja, Jesus sagt doch ein bisschen mehr. Und Jesus sagt, ich sag mehr, lies weiter. Und dann lese ich weiter und siebenmal erklärte mir jetzt, was bedeutet diese Vision aus Offenbarung 1? Wer ist er? Warum hat er weiße Haare? Warum wird er genannt als der treue Zeuge? Warum wird er genannt, der Erzfüße hat? Warum wird er so genannt? Der Zustand der Gemeinde erklärt mir die Vision 1. Okay? Das heißt, das zeigt einfach nochmal die innere Verbundenheit. Du kannst die Offenbarung nicht stückeln, du musst sie ganzheitlich lesen. Jetzt kommt aber noch das, was noch besser ist, ist Folgendes. Die letzte Aussage verweist mich auf das, was kommt. Das sieht man jetzt hier unten, das ist nicht wichtig. Das heißt, die Verheißung sagt, Freund, willst du verstehen, was bedeutet Baum? Willst du verstehen, was bedeutet der zweite Tod, nicht kein anderer im zweiten Tod? Willst du verstehen, was es bedeutet, einen weißen Stein zu bekommen? Lies weiter. Das heißt, die Verheißungen, die verweisen mich auf das, was kommt. Und wenn ich verstehen will, dann muss ich weiterlesen. Sieh, das erklärt mir das. Das erklärt mir das. Die bedingen sich einander. Und das ist fast die einzigste Konstante in den sieben Sendschreiben. Das kommt immer vor. Also der Verweis, das sagt der. Und das bekommt ihr. Letztendlich ist das die Hauptbotschaft. Und dazwischen steht eine Beschreibung des Zustandes. Und vor allem, von Stellung und von ihrem Sein. Stellung ist, wer sie sind, goldene Leuchter. Von ihrem Sein, da passt einiges nicht. Aber das Ziel ist das. Und Jesus sagt, was muss getan werden? Wo muss Buße getan werden? Was muss Christus an der Gemeinde tun, damit sie all das erben kann? Und die Ereignisse, die dann eben ab Kapitel 4 folgen, das sind die Ereignisse, durch die und in denen und mittels diesen die Gemeinde zum Ziel kommt. Und wir denken, wie? Durch all diese schlimmen Szenarien und apokalyptische Ereignisse. Aber wir verstehen, weil wir die Schrift kennen, dass das Gericht Gottes beim Haus Gottes beginnt. Wir verstehen die Schrift, weil wir von Leid zur Herrlichkeit kommen. Wir erinnern uns an den Petrusbrief, der Heil das schon vorher gelehrt hat. Und das im Prinzip darum geht. Könnt ihr mir so vom Aufbau folgen? Okay. So, wie gesagt, das ist jetzt keine feste Struktur, die ich hier, sondern ich gehe so die sieben Sendschreiben durch. Ich habe versucht, mit einzelnen Aussagen so euch einfach sagen, um was wird es gleich gehen. Wir werden uns anschauen, wer sagt was, ja. Und wir gucken uns, wie Jesus sich vorstellt. Dann werden wir uns anschauen, was weiß er über die Gemeinde? Und was ist wichtig, was liegt an der Gemeinde? Was ist der Bußruf letztendlich? Und dann gucken wir uns die Verheißung an. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir schlauer. Ja, und hoffentlich leben wir das dann. Aber ich bin sicher, schon so viel, wer ein Ohr hat, der wird hören. Wer ein Ohr hat, der wird hören. Okay, also jetzt eine Sache noch. Nein, eigentlich geht es gleich so fast los. Doch. Ihr lacht. Es geht los. Ab in die Sendschreiben. Offenbarung 2, 1 bis 7, das ist das erste. Und die 15 Minuten, die wir noch haben, müssen wir uns mit einer Sache noch beschäftigen. Aber es geht schon los, weil, weil das ein Teil davon ist. Es beginnt überall gleich, und zwar dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Und wir müssen kurz darüber nachdenken und dem Rechenschaft geben, was da steht. Ich halte das für sehr wichtig. Nicht überheblich gesagt, selbst bei Biel, den ich so schätze und man so ein guter Mann ist, habe ich gestaunt darüber, dass das so kurz kommt. Fast gar nicht erwähnt wird. Und zwar, warum muss Johannes dem Engel schreiben? Und das gibt bei vielen Auslegungen bringt es Verwirrnis. Und darum auch die verschiedensten Auslegungen, wie man das Problem löst. Oder andersrum, ich frage euch, was denkt ihr? Wo liegt das Problem, wenn man sagt, dem Engel der Gemeinde schreibe? Warum will man nicht den Engel da haben, sondern warum muss man, warum könnt ihr euch vorstellen, warum andere versuchen, jetzt eine andere Deutung der Engel zu haben? Genau, es gibt verschiedene Deutungen. Ich gebe euch die, was gesagt wird. Einige sagen, das ist eine Älteste der Gemeinde. Ja? Beziehungsweise Ältester der Gemeinde. Wichtig, Ältester. Weil dem Engel der Gemeinde, nicht den Engeln der Gemeinde. Einzahl. Das heißt, dieser Engel repräsentiert oder ist ein Ältester von Ephesus. Dann gibt es aber einen Ältesten von Smyrna, einen Ältesten so. Und an den Ältesten, andere schreiben Pastor, Bischof, je nachdem Übersetzungen werden da vorgeschlagen, was dieses griechische Wort Angelos, das mit Bote auch übersetzt werden kann, oder Gesandter, und dann sind wir bei Aposteln, und da sind wir bei eben Bischöfe und so weiter. Okay, und so vom Gedanken, man versucht, die größten Kunstgriffe werden dann gemacht, um zu zeigen und zu sagen, das sind keine buchstäblichen Engel, das sind jetzt ein Ältester der Gemeinde. Dann wird gesagt, es ist nicht ein Ältester der Gemeinde, sondern ein Gesandter der Gemeinde, ein Bote. Das heißt, da von jeder Gemeinde war ein Bote bei Johannes und hat geschrieben, und dieser Bote hat dann den Brief an Ephesus gebracht. Also dem Boten aus Ephesus schreibe. Klingt gut, gell? Das ist übrigens die meist bevorzugte Variante, den Text auszulegen. Man sagt, es kam ein Bote von aus Ephesus und aus Smyrna und so weiter und brachte den Brief dahin, und damit ist es geklärt. Trotzdem ist es doch merkwürdig, dass Jesus sagt, schreibe dem Engel, nehmen wir mal an dem Bote. Ja, wir sollen nicht schreiben in Ephesus. Schreib den Geliebten in Ephesus. Schreib der Gemeinde in Ephesus. Und da fängt schon an, zum Beispiel bei den Ältesten sagen, die, aber neutestamentliches Verständnis der Gemeinde, es gibt nicht einen Ältesten. Die Gemeinde wird immer von mehreren geleitet. Warum soll ein Ältester, ja, gut, ich sag mal, es gibt Gemeinden, die haben den Pastor, und dann gibt es unten Älteste und dann noch Diakone und dann die Gemeinde, ja. Und, aber das neutestamentliche Prinzip, es gibt nicht einen Pastor, es gibt nicht einen Ältesten, es sind immer ein Team, ja. Mit Aufgaben, mit Führungspersönlichkeiten, aber es ist so, da tun sich deswegen manche schwer und sagen, wir lösen das Problem. Wir sagen, es sind Gesandte, also müssen wir jetzt nicht auf, gibt es einen Gesandten, aber er bringt es halt der ganzen Gemeinde. Und deswegen lieben viele diese Variante, weil sie das Ganze entschärft. Aber warum wird abgelehnt, dass es ein Engel ist? Was glaubt ihr? Was ist der Grund, warum die meisten, es gibt wenige, ich habe echt gesucht, warum wird abgelehnt, dass es ein Engel ist, dass buchstäblich ein Engel geschrieben ist? Was könnte der Grund sein? Ist das schon zu fortgeschrittener Nachmittag so gedanklich? Keine Idee?
Weil wir müssen ja Engel hier sein, die jetzt
Genau, das heißt, dann würde es ja bedeuten, dass einige von uns ja Engel sind, gell? Nein, nein, ich muss. Ja, dass sie da sind, ja? Aber heißt es dem Engel? Das heißt, einen, gell? Das heißt, es gibt immer in einer Gemeinde auch einen Engel. Die Frage ist jetzt, wer ist das, gell?
So als wäre ein Engel für eine Gemeinde verantwortlich.
Und ja, genau. Das ist so ein Punkt, wo man sagt, wie können wir sagen, dass ein Engel für die Gemeinde verantwortlich ist?
Vielleicht ein bisschen zu mystisch.
Ja, für viele geht das zu weit, dass ein Engel für eine Gemeinde verantwortlich sein kann. Okay, das ist ein Grund, warum man das nicht sagt, das passt gar nicht. Ein anderer Grund. Ich gucke mich so süß an. So, sag's doch. Lies mal mit mir. Dem Engel der Gemeinde in der Gemeinde in Ephesus schreibe. Es ist offensichtlich dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Ja? Wer kriegt eigentlich, wer ist der Erstadressat? Engel, nicht Ephesus. Der Erstadressat ist ein Engel.
Das muss ja was Sichtbares sein. Engel sind ja.
Ja, genau. So. Also Johannes muss ja schreiben, ja, wie soll er denn dem Engel schreiben, gell? Also schreibt ja dann Papyrus, also passt ja auch irgendwie nicht, also schwierig mit dem Engel. Nächstes, ich lese weiter. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böses nicht ertragen kannst. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das sind ja, sind das gefallene Engel oder nicht? Ja, ist das jetzt, er schreibt doch an die Ephesus-Gemeinde, das sind konkrete Menschen, die dann sündigen, mit Fehlern und Buße tun müssen. Wie passt das zu den Engeln? Das kann er doch nicht sagen, dem Engel schreibe, in Ephesus, du hast die erste Liebe verlassen in dem Fall. Ja? Also das mit Engel, den Inhalt der Schreibens, das konkret eine Situation in Ephesus beschreibt, in Bezug zu Engeln zu bringen, ist schwierig und für manche unlösbar. Undenkbar, dass ein Engel Buße tun muss. Undenkbar, dass ein Engel gesündigt hat, Irrlehre akzeptiert und solche Dinge. Und deswegen sagt, das kann kein Engel sein. Deswegen wird das verworfen. Und dann muss man eine andere Lösung bringen. Und die Lösung ist natürlich die, okay, das sind Boten. Man macht diesen Kunstgriff von Engel, Bote, Gesandter. Und dann ist halt in dem Fall ein Mensch der Gesandte. Die Schwierigkeit ergibt sich, oder die Schwierigkeit, die man hat, ist folgende. Es ist keine saubere Exegese. Und das machen die Top-Exegeten leider. Da muss ich so einen Hansel Zwili, der dreimal nicht so gut Griechisch kann wie die, dreimal ist es noch untertrieben, ihnen sagen, das könnt ihr doch nicht machen. Denn im ganzen Kontext der Offenbarung wird Engel nie anders gebraucht als für Engel. Das sind himmlische Wesen. Das heißt, wenn ich an der Stelle noch Engel als Bote, als Apostel so hätte, dann könnte ich sagen, okay, Johannes kennt beides, aber Inhalt des Briefes erstmal find ich keine andere Verwendung. Tauchen Engel auf in der Offenbarung? So viel! Und interessanterweise, überall sind es Engel, nur hier können es keine Engel sein. Wisst ihr, warum nicht? Weil? Warum kann sie für sie nicht sein? Weil ihr theologisches Konzept nicht passt. Weil ihr Verständnis vom Engel und dem Werk oder der Offenbarung nicht da konform ist. Die können da keinen Platz einnehmen. Warum sage ich euch das? Ich habe mir hier die Argumentation von... Wenn wir nicht berücksichtigen, dass Engel die treibende, führende, maßgebliche Rolle in der Offenbarung haben, bei allen Ereignissen, dann verstehen wir nicht, warum sie hier erwähnt werden. Freunde, schaut mal. Ich habe es euch vorhin gelesen. Wer, das Leiden der Gemeinde, was löst das aus? Wer bläst die Posaunen? Engel. Das Missachten der Posaunen löst was aus? Die Zornesstrahlen. Wer gießt sie aus? Engel. Ein Argument ist folgendes. Buchstäblich Engel dagegen, dass es buchstäblich Engel ist, spricht man, dass es keine Lehre von Gemeindeengeln entfaltet und andere und das große inhaltliche Schwierigkeit mit sich bringt. Ich frage mich, ist es wirklich so? Spielen Engel im Kontext der Gemeinde keine Rolle? Erinnert uns, gehen wir noch nicht mal ins Alte Testament der Gemeinde, wo die Engel das Gesetz Mose gaben, wo ein Engel des Herrn sie führte in der Wüste. So, wer kündigt die Geburt Jesu an? Sowohl bei Maria, bei Josef. Eigentlich ist es erstaunlich, wenn wir das Evangelium lesen, wie viele Engel da auftauchen. Und ja, dann war es vorbei. Und dann gehen wir Apostelgeschichte. Wer holt Petrus aus dem Gefängnis? Wir können nicht das leugnen. Petrus sitzt im Gefängnis. Ist Bedrängnis, gell? Und dann wird er rausgeholt. Und ein Engel holt ihn raus. Ja, hallo? Und dann kommt an die Pforte, klopft. Und die sagen, ist nicht Petrus, der Engel von Petrus. Also, lest mal Apostelgeschichte, wie viel da vorkommt. Das ist nicht wenig. Als Daniel fragt Jesus, Gott, was wird die Zukunft sein? Was ist die Berufung deines Volkes? Wozu? Was passiert, wenn die Zeit der 70 Jahre vorbei ist? Was macht das für einen Sinn? Wen schickt Gott dem Daniel? Ein Engel. Wisst ihr, wie er heißt? Ihr kennt bestimmt Michael, Gabriel. Und welche Engel tauchen da wieder auf? Gabriel. Dann sagt der Engel, ja, dieser Engel von Persien stand mir entgegen, damit ich nicht zu dir komme. Da kam Michael und hat mir geholfen, damit ich zu dir komme. Das heißt, es gibt Engel, die sind für ganze Herrschaftsbereiche zuständig. Wenn es über ihn heißt, dass ihm alles unterworfen, alle Mächte und Gewalt, alle Herrschaftsbereiche im Himmel und auch auf Erde. Wir haben ein viel zu kleines, kurzes Verständnis von der Himmelswelt. Und wir denken, das hat mit uns nichts direkt gemein. Ich, an dieser Stelle nur zur Erinnerung. Ihr wisst, was der Hebräerbriefschreiber sagt, gell? Das dienstbare Geister. Und wozu? Was ist ihr Dienst? Hebräer 2? Ja? Helfer für was? Jawohl. Hebräer 1, nicht 2, Hebräer 1, Vers 14. Sie sind alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, die das Heil erben soll. Das ist doch gewaltig. Das heißt, sie haben an dem Werk Gottes, dass wir das Heil erben, Anteil. Deswegen, sie müssen kommen und dem Cornelius sagen, hol Petrus bitte. Wer war da? Ein Engel? Sie müssen sogar helfen, dem Petrus aus dem Gefängnis rauszukommen. Und wisst ihr, was die Schrift sagt? Ihr habt keine Ahnung, wie oft ihr vielleicht sogar schon einen Engel mal beherbergt habt. Das heißt, dass Gott auch euch sogar Engel schon mal geschickt hat. Wir haben nicht mal gemerkt, dass Engel da waren. Wir haben gedacht, irgendwie ist sie so nett, diese Person. So lieb. Fürsorglich. Die Engel spielen eine wesentliche Rolle, das ist wichtig. Die Engel spielen eine wesentliche Rolle im Kontext der Gemeinde und der Verwirklichung des Ratschlusses Gottes. Ich will es so ausdrücken. Der Ratschluss Gottes wird aufgeführt in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und das läuft parallel. Das, was wir sichtbar erleben, ist die Folge von dem unsichtbaren Kampf. Wenn es heißt, der Drache wollte das Kind töten, dann war es praktisch, da war ein König Herodes, der wollte Jesus töten. Das heißt, es gibt eine unsichtbare Dimension, der Teufel will vernichten und es gibt eine sichtbare, manifestierte Auswirkung davon. Und das sind Könige, Gewalten und Menschen und Katastrophen und all das. Umwälzungen, das läuft parallel. Und wisst ihr, was in Jesus passieren wird? Epheser Kapitel 1. Epheser Kapitel 1. Ich lese euch nur kurz Vers 9 und folgende. Epheser 1, Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm, das ist Jesus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, was in dem Christus, was in den Himmel und was auf der Erde ist. Was ist in dem Himmel? Das ist die geistliche Welt, die Engelswelt. Was ist auf der Erde? Die irdische, die menschliche Welt. Und in Christus kommt beides zusammen. Wird eins werden. Das ist doch gewaltig. Da kommt das, was jetzt zwei verschiedene Welten sind, wird eine Welt sein. Diese neue Schöpfung, die ist gewaltig. Das ist nicht nur diese Erde ein bisschen besser. Es wird weit größer sein, als das ist. Warum sage ich euch das? Wenn es hier heißt, dem Engel schreibe, dann ist das ein Auftrag oder das ist etwas, was an die Engel geschrieben ist. Und zwar an die sieben Engel, die permanent später dann auftauchen. Ab Kapitel 4 geht's los. Die Engel, die sind permanent präsent. Gottes Plan mit der Gemeinde, sie zu heiligen, sie zu reinigen, zu einer neuen Schöpfung zu machen, nimmt den Dienst der Engel mit hinein. Das heißt, wie Gott es tut, ist durch seine Engel. Deswegen wird uns gesagt, als Gott dann anfängt, die Gemeinde zum Ziel zu bringen, finden Umwälzungen in der Geschichte statt. Und jedes Mal, wenn etwas stattfindet, wird uns in den Himmel etwas gezeigt, was der Auslöser ist. Und wer ist der Auslöser? Das ist immer das Handeln der Engel. Dieser Zusammenhang. Weil man aber jetzt sagt, Offenbarung 4 gilt nicht mehr der Gemeinde. Und je nachdem, was man für Theorie über die Sendschreiben hat, versteht ihr? Wenn man das trennt, dann sieht man nicht den Zusammenhang. Wenn man das Handeln Gottes durch die Engel, ob das jetzt Trompeten oder ob das, ich mache euch ein Beispiel, darf ich nur ganz kurz das zeigen? Geht mit mir in Kapitel 10. Nur ganz kurz. Offenbarung, Kapitel 10. Das mache ich nur ganz kurz. Offenbarung, Kapitel 10. Johannes sieht etwas und er sieht einen Engel. Und ein Engel steht mit einem Fuß auf dem Land, einem Fuß auf dem Wasser und er hat eine Buchrolle in der Hand. Ein Büchlein. Und Johannes und bekommt die Aussage, hier, geh hin, iss es. Nimm es von ihm und iss. Lest mal mit mir ab Vers 5. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und der die Erde, das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was auf ihm ist. Es wird keine Frist mehr sein. Also, bei wem schwört dieser Engel? Bei dem Schöpfer. Glaubt ihr, Jesus schwört bei dem Schöpfer? Es ist nicht Jesus. Es ist hier ein Engel, der das spricht, ein gewaltiger Engel. Es ist nicht Jesus, der da steht, es ist ein Engel, der da steht. Und da sagt er, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, dass er seinen eigenen Knechten, Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Der Engel sagt, wenn der siebte Engel posaunt, dann wird alles, was Gott prophezeit hat, fertig sein. Und dann schaut mal, was der Engel sagt. Also Johannes geht hin und empfängt von dem Engel diese Buchrolle. Und der Engel gibt sie ihm und Johannes isst sie. Und beim Essen denkt er, voll gut. Und dann, was das mit ihm macht, ist voll schlecht. Ihr versteht das Bild? Wir hören alles, denken, oh, so schön. Oh, so gute Erklärung, falls es so ist. Das hat mir so Spaß heute gemacht, oh, das zu erkennen. Und dann geht man nach Hause und das hat Auswirkungen. Und beim Leben von dem, dann wird es schwer. Dann ist es nicht einfach. Und dann schaut man, was er sagt, Vers 11. Und sie sagen mir, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen, Sprachen und viele Könige. Das heißt, Johannes bekommt jetzt diese geöffnete Buchrolle, die vorher versiegelt war, die der Sohn des Menschen geöffnet hat. Und der Engel nimmt dieses Büchlein und gibt sie wem? Wie war die Reihenfolge? Erinnert euch? Wie war der Weg der Offenbarung? Vater dem Sohn, Sohn dem Engel, Engel dem Johannes. Wir können das nicht übersehen. Wir können sagen, wir können diese Kette nicht einfach durchbrechen, weil wir mit dem Engel nichts anfangen können. Der Engel gibt die Botschaft weiter, weil es sein Auftrag, Johannes sagt, weißt du, was mit Ephesus passiert? Und weißt du was, wir müssen es wissen, warum? Weil die Botschaft gilt nicht nur Ephesus, die Botschaft gilt uns auch, wir müssen etwas tun. Darf ich so sagen, Jesus sagt, schreibt dem Engel, er muss wissen, was wir mit Ephesus machen müssen. Smyrna, wir müssen wissen, der muss wissen, was in Smyrna los ist. Pergamon, muss wissen, was in Pergamon los ist. Warum? Das hat Auswirkungen auf ihr Handeln. Sie haben einen Auftrag. Und die Botschaft, der Zustand der Gemeinde gilt nicht nur der Gemeinde, sondern die gilt auch genauso den Engeln. Was sagt Petrus? Sie begehren, da hineinzuschauen. Oder? Oder Ephesus Kapitel 3 schreibt Paulus, dass an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit zu erkennen gegeben wird, den himmlischen Welten. Die Engel müssen auch damit hineingenommen werden in den Ratschluss Gottes. Die wissen nicht alles. Sie sind nicht allwissend. Sie müssen genauso einen Auftrag bekommen. Ah, okay, mit Ephesus müssen wir so handeln. Darf ich so sagen, in der Situation ist das dran. In der Situation müssen wir das tun. Wenn es die Gemeinde, die Jesus verlässt, hey Engel, wisst ihr, was ihr da machen müsst? Wenn die Gemeinde leidet, wisst ihr, was ihr dann machen müsst? Der Zustand der Gemeinde löst bei den Engeln eine Aktivität aus. Und damit sie wissen, was sie tun müssen, schreibe dem Engel, schreibe dem Engel, schreibe dem Engel. Darum ist das ist der erste Adressat. Weil dann, das löst Ereignisse bei der Gemeinde aus. Ich hoffe, ihr versteht das. Ein Argument noch. Zwei, darf ich noch zwei? Zwei Stellen, ganz kurz. Offenbarung 14, 6. Wirklich nur kurz zwei Stellen und dann ist fertig heute. Offenbarung 14, 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte und es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Habt ihr schon mal einen Engel fliegen sehen? Und sagen, wer verkündigt das Evangelium? Denen, die auf der Erde sind, gell? Das sind doch Menschen. Noch nie einen Engel gesehen. Aber bevor die Menschen es kriegen, ja, der Engel diesen Dienst tun. Deswegen heißt es ja, dass Mose ja, wir lesen, ja, Mose hat von Gott die 10 Gebote bekommen, die Tafeln, gell? Gottes Finger geschrieben. Und dann lesen wir im Neuen Testament und dann lesen wir, dass Engel haben es ihm gegeben. Das sind Boten. Das sind Gottes Boten. Wir verstehen, warum ist es für uns wichtig, damit wir haben den Zustand der Gemeinde in Ephesus, in allen Gemeinden. Die Ereignisse, die dann ab Kapitel 4 folgen, die sind mit den Engeln verbunden. Und sie tun das, damit die Gemeinde vollendet wird. Darum gehören die zusammen. Und der letzte Gedanke ist folgendes. Und dann schließe ich. Letzter Gedanke ist folgendes. Jetzt schaut mal. Liest Kapitel 1, Vers 20 nochmal mit mir. Damit schließe ich. Jetzt sagt Jesus, was das Geheimnis ist. Nehmen wir mal an, ich würde euch vorher gelesen haben, und er sah den Menschensohn in seiner Rechten 7 goldene Leuchter und die 7 Sterne hat. Ich würde euch fragen, was sind die 7 goldenen Leuchter? Was würdet ihr sagen? Gemeinden, warum? Ich würde nicht mal weiterlesen. Also wir hätten noch 20 nicht gelesen. Ihr würdet sagen, hä? Was sind diese, gell? Rein theoretisch. Ihr seid ja alle schlau, aber ich bin rein theoretisch. Ja, keine Ahnung, das muss man mir erklären. Und was sind die Sterne? Ich würde euch fragen, was würdet ihr sagen? Sterne? Komisch, Jesus hat Sterne. Hat er den Kosmos in der Hand? Hat er Leuchten? Was ist das? Wir würden nicht richtig deuten, können überlegen. Dann lesen wir Vers 20. Dann sagt Jesus, voll gut, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft, die 7 Sterne sind und aber auch Älteste und Pastoren. Er könnte sagen, nee. Er könnte sagen, Das Geheimnis der sieben Sterne, da sind die Leiter der Gemeinde. Das wär doch. Jetzt kann man sagen, ja, er hat es halt noch nicht ganz geoffenbart. Aber jetzt sagt er, und die sieben goldenen Leuchter sind? Ja, das ist jetzt klar, gell? Versteht ihr, was ich meine? Jesus sagt, Sterne, Engel, Leuchter, und wir sagen, Leuchter, Gemeinden, Sterne, nicht Engel, Pastoren. Ha? Geht das? Wir gehen über das hinaus, was Jesus sagt. Wir legen hin, weil das nicht in unsere Theologie oder keine Ahnung was passt. Aber wenn Jesus sagt, es sind Engel, dann sind es, weil Sterne stehen für Engel. Das ist das Bild, wenn es heißt, und der Drache zog ein Drittel der Sterne mit sich. Dann wissen wir, wer sind diese Sterne? Älteste. Da sind auf einmal Gemeinden. Da sind dann die Engel, gell? Die Bösen. Aber hier können wir es nicht glauben, das passt uns nicht. Also sind es Pastoren. So können wir mit der Bibel nicht umgehen. Wir verstehen aber, warum Engel? Jetzt haben wir alles gesagt. Und ab nächstes Mal Ephesus, Smyrna und so weiter. Ja? Okay.
Ja. Eine Frage. Daniel mussten sie kämpfen, damit sie zu ihm ankommen, und zum Beispiel Petrus aus dem Gefängnis befreien, da mussten sie jetzt, sage ich mal, nicht, da waren sie sofort da.
Ja. Weil ich denke, dass allein jetzt ganz praktisch von der Gewichtung der Botschaft schon unterschiedlich war. Daniel bekam Daniel 9, eine der schwierigsten Prophetien, die wir haben im Alten Testament. Und der Engel wollte alles daran verhindern, dass man versteht, dass da das Evangelium ist. Bis heute tut diese Engel dafür, dass Daniel 9 als auf Antichrist gedeutet wird. Also da steckt mehr dahinter. Petrus musste das Zeugnis vom Evangelium weitersagen, sollte rausgehen. Also nicht, dass das jetzt den Dienst von Petrus schmälert, aber ich denke, dass die Engel alles daran setzten, und die Dämonen, dass Daniel diese Botschaft nicht bekommt. Das war denen sehr wichtig. Sie wussten, was das für Konsequenzen hat. Und ich sage bis heute, eins um andere Mal muss Michael kommen und Gabriel, geh und sag's, ich helfe dir, die Blöden, die kämpfen immer noch. Ja. Ich möchte Jesus Danke sagen für diesen Vormittag, für dein Wort, für die Tiefe deines Wortes, und ich bitte dich, Herr, lass es in uns das bewirken, wozu du es gesandt hast, Herr, dass wir mündig werden und, Herr, nicht nur Wissenspokale sammeln, sondern dass wir treue Zeugen deines Evangeliums sind. Lass uns Licht sein in dieser Welt. Und ich bitte dich für mich und für meine Geschwister, gib Gelegenheit, damit wir die Liebe zu dir bezeugen und von dir Zeugnis ablegen, im Wort und im Werk. In deinem Namen. Amen. Amen. So.